Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie. Ich bin Claudia, mich kennt ihr mittlerweile hoffentlich. Und der Podcast dreht sich um Psychologie, Persönlichkeit und Ethik in der Jagd. Und wir nehmen das Ganze einmal ungeschönt und ungeschnitten auf, so wie es ist. Und heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich die Helen zu Gast. Ich bin mir auch ganz sicher, viele kennen dich. Du darfst dich einfach mal selbst vorstellen.
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Helen. Ich bin Redakteurin bei der Jägerschmiede und mache da Social Media und hatte aber auch das Vergnügen, da ein Buch zu schreiben, das sich eben mit ja, verschiedenen kontroversen Fragen der Jagd beschäftigt. Und ja, bin Jägerin und freue mich, heute hier zu sein.
Sehr cool. Ja, genau. Also ich kenne dich vor allem von den Reels. Ich weiß noch, als du mir geschrieben hast, so ja, wie sieht's aus mit Podcast? Dazu vielleicht auch zum Hintergrund, ich bin großer Fan der Jägerschmiede. Ich empfehle auch allen meinen Jagdschülern immer die Jägerschmiede. Wir haben auch teilweise Videos von euch bei uns im Coaching mit drin. Daher auch vielleicht die Verbindung. Und ich habe dein Buch gelesen.
Schön.
Dass wir vielleicht kurz sagen, wie es heißt. Ich mache es aber auch in die Shownotes. Das ist der kleine Jagdkompass. Und
Genau.
ich finde, deswegen passt du natürlich auch sehr gut zum Podcast, weil es halt von dieser ethischen Seite her starke Fragen stellt und ich finde auch sehr gut beantwortet.
Dankeschön.
Genau, also soweit zu dir, dass die Leute dich als Gast kennen. Ich hoffe, hier Emma kommt nämlich gerade die ganze Zeit, die war krank. Die stört hoffentlich nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rein in die Fragen. Du darfst erst mal erzählen, wie bist du zur Jagd gekommen? Wie ist da so dein Werdegang? Schieß einfach mal los.
Ja, mache ich. Also zur Jagd gekommen bin ich vor allen Dingen familiär vorbelastet. Mein Opa war Jäger und ich bin damit einfach sehr arg aufgewachsen, dass ich eben mit diesem Ganzen, was da drumherum zu tun gehört, immer in Berührung gekommen bin. Und für mich war auch früh klar, dass ich den Jagdschein selber machen möchte. Aber man weiß ja, wie es ist, dann hat man irgendwie andere Prioritäten, Ausbildung, Führerschein, was auch nicht immer. Und Auslöser für mich war dann tatsächlich der Tod meines Opas, weil für mich dann irgendwie der Wunsch dann sehr groß war, zu sagen, okay, komm, jetzt möchte ich das irgendwie weiterführen. Auf der einen Seite, weil es mich selber sehr beschäftigt und berührt das Thema und auf der anderen Seite eben auch, um meinem Opa noch mal ein Stück weit nahe zu sein.
Oh, also traurig, aber total schön, wo das so herkommt, ne? Das
Ja.
heißt, wie alt warst du dann, als du den Jagdschein gemacht hast?
Ich glaube 27, ja.
Okay, also jetzt auch noch nicht so alt.
Nee,
Okay.
nee, das ist, also ich habe ihn jetzt 4, 5 Jahre, genau, ja.
Okay.
Genau.
Aber schöne Geschichte, wo es herkommt. Da haben wir eben auch interessant zu sehen, dass wir haben immer so diese zwei Lager, entweder familiär vorbelastet oder total unbedarft. Und da ist eigentlich mal total schön zu sehen, wie nochmal die, ich sag mal, die familiär Vorbelasteten, die das Motiv haben. Weil das ist das, was mir gerade im Podcast immer mehr auffällt, dass sich die Motive gerade schön rausarbeiten. Der Podcast heißt ja nicht umsonst Feldstudie.
Ja.
Aber sehr schön, auch wenn es so ein bisschen traurig ist, aber auch schön. Danke da schon mal fürs Teilen. Ich würde sagen, wir gehen gleich weiter rein. Dann hast du ja auch schon doch ein paar Jahre Jagderfahrung. Was würdest du sagen, war bis jetzt der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ja, also wenn wir über Prägung sprechen, würde ich auf jeden Fall auch nochmal ja, erwähnen, dass für mich sehr prägend war, schon als Kind quasi zu sehen, wie, da ist ein Tier tot und das wird jetzt verarbeitet. Und ich kann mich auch sehr arg an den Geruch erinnern, wie das gerochen hat, wenn meine Oma da in der Küche das alles zerlegt hat. Und sie hat wirklich auch immer wirklich alles verwendet. Das ist auch noch eine andere Generation. Das merkte man da auch. Und hat dann auch so aus dem Fett vom Schwein noch so Griebenschwalz gemacht und sowas. Und das war auf jeden Fall sehr prägend. Genau. Ja.
So wirklich dieses her, als Kind schon zu sehen, wo kommt mein Fleisch her, was ich dann ja auch
Ja,
logischerweise esse.
genau.
Finde ich
Ja.
interessant. Ich hatte nämlich vorhin erst eine Diskussion auf Instagram mal wieder, wo jemand mal wieder freundlich kommentiert hat, von wegen, ihr Jäger, wie kann man behaupten, dass man Tiere liebt und jagt und die Jagd kommt eh nur her, ist jetzt ein Sport. Ich weiß noch, 99% der Arten sind eh schon ausgestorben. Und da ist meine erste Rückfrage ganz oft, okay, wie ernährst du dich denn? Und dann kam gleich schon wieder dieses, das tut hier gar nichts zur Sache, wo ich mir
Ja.
denke, Thema Prägung, doch, das tut ganz, ganz stark was zur Sache, wie ich mich ernähre und ob ich meine Augen aufmache und hinschaue oder ob ich meine Augen verschließe und halt mir die glücklichen Bilder der Tiere auf der Verpackung angucke.
Ganz genau, also wirklich, da kann ich nur zustimmen. Also, und das ist vielleicht auch ganz interessant, auch vielleicht noch zum Thema Prägung. Ich persönlich habe auch mal ein komplettes Jahr lang vegan gelebt und vegetarisch dann auch, also auch vegan, aber dann vegetarisch. Und habe mich mit diesem ganzen Thema Fleischkonsum und was machen wir eigentlich, wo kommt unsere Nahrung her, viel beschäftigt. Und natürlich war das auch so mit einer Motivation für mich, dann auch den Jagdschein zu machen, ne? Also um diesen ganzen Prozess mitzuerleben.
War das vor oder nach dem Jagdschein, dass du auf die tierischen Produkte verzichtet hast?
Das war davor, ja.
Okay.
Genau.
Okay. Also ich finde es hardcore. Also vegan habe ich auch eine Zeit lang durchgezogen. Das ist schon, ich respektiere jeden Menschen, der das kann. Also da bin ich auch immer der Meinung, egal wer es ist und Tiere schützt, es ist cool. Egal welchen Weg ich wähle. Ne? Solange ich halt nicht radikal die anderen dann beleidige. Aber richtig guter Punkt, dieses mit der Nahrung auseinandersetzen. Bringt uns aber auch schön zur nächsten Frage. Die geht bestimmt da so ein bisschen Hand in Hand mit. Gibt es bei dir eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung beeinflusst hat?
Also ich würde sagen, ganz viel. Wenn wir eben darüber sprechen, was einen beeinflusst hat, natürlich beeinflussen einen auch sehr einschneidende Momente. Ich muss sagen, es gab einen Moment in meiner jagdlichen Laufbahn relativ am Anfang. Da, ne, wir hatten eine lange, also ich habe gehört zu denjenigen, die in der Jägerschaft, die den Jagdschein gemacht haben, und wir hatten echt jedes Wochenende, los geht's, Schießtraining und so weiter. Und ist aber einfach nochmal was komplett anderes, wenn man dann eben wirklich draußen sitzt und selber dann da ist. Und ich dachte, super, alles perfekt, ich habe alles, und also ist alles auf 100 Pro, ja. Hab dann einen Bock erlegt, und der auf einer Lichtung im Wald, und der hatte dann noch eine kleine Totflucht. Und ich konnte das aber überhaupt nicht einschätzen. Ich dachte, hä, ich habe doch perfekt getroffen, das kann doch jetzt nicht
Nicht
sein. Und da ist
sein.
man ja auch natürlich aufgeregt. Und ne, ich habe das gemacht, wie man das dann gelernt hat. Schnell repetieren, nächsten Schuss versuchen. Aber das war nicht so richtig möglich, weil da eben Bäume waren und so weiter. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also das Tier ist dann auch, also der Bock ist dann ungefähr, ja, 40 Meter in der Dickung niedergegangen, und ich konnte aber halt aus der Wärmebildkamera sehen, dass er noch das Haupt hebt, und es hat mich damals super schlimm belastet. Ich war mir
Glaube
auch
ich.
erst nicht sicher, ob ich noch mal, also ob ich es jetzt hinschmeiße komplett, weil ja, mir ist das dann einfach auch schon sehr nahe gegangen und hat mich dann auch beschäftigt, obwohl es ein absolut tödlicher Schuss war. Ich habe ihn aber halt verrissen, sodass das Stück halt eben nicht sofort im Schuss lag. Und das ist natürlich was, ja, sehr Prägendes.
Total. Also erstmal danke, dass du das so offen erzählst. Ich kann bei mir sagen, bei meinem ersten Bock war es genauso. Und das ist so dieser Punkt, ne? Thema Schießstand, Thema Jagdschule, Theorie und Praxis. Das sind gerade in so einer Passion wie der Jagd, wo es ja wirklich um Leben und Tod geht und um wirklich starke Entscheidungen geht, ist es natürlich ein extremer Unterschied.
Ja.
Und das ist was, was so schwierig ist vorzubereiten. Na, oder sich darauf einzustellen. Und ich habe das auch regelmäßig, wirklich die Leute, die zu mir kommen, die so ein Erlebnis haben, was durchaus ja normal ist. Na, wir versuchen alles und wir treffen auch sofort tödlich, aber trotzdem hat ja ein Tier Reflexe und Reize, die da noch laufen. Ist ja beim Angeln oft präsenter, dass der Fisch da noch zuckt. Oder Hühnerschlachten ist ja auch sowas. Ich habe mein erstes Tier, was ich jemals getötet habe, war ein Huhn. Muss ich dazu sagen. Also erstes größere, ich sag mal, Landlebewesen, auch wenn es kein Säugetier war. Und das hat mich auch total überfordert, weil das halt dann wirklich weggelaufen ist. Und das war auf einem Biobauernhof mit Haus- und Hofschlachtung. Und ich war komplett am Ende. Und er meinte, das ist normal. Du musst es halt länger festhalten, ne? Aber die laufen dann nochmal. Und da kann dich so wirklich niemand drauf vorbereiten. Wir können es uns tausendmal im Kopf durchspielen und wir können es uns tausendmal vorstellen. Aber wenn es dann soweit ist, ist es trotzdem anders. Und
Richtig.
ich muss sagen, ich jage ja sehr viel auf Schwarzwild. Die sind ja nochmal einfach eine Nummer härter von den Fluchtstrecken. Also ich habe schon
Hart.
mit einer 300 Winmark perfekt aufs Blatt getroffen und 120 Meter Bergaufflucht gehabt. Na,
Ja,
da
das ist.
zweifelt man an sich. Und was ich ganz schön finde, dass du es angesprochen hast, auch dieser Zweifel, der dich als Jäger umtreibt in dem Moment, ne?
Ja, das stimmt.
Es
Genau.
wird ja oft behauptet, dieses Jäger haben nur Spaß am Töten. Und genau diese Zweifel zeigen eigentlich, dass es eben nicht so ist.
Ja, genau. Genau, es ist natürlich dann auch die Frage, wenn irgendwas nicht optimal gelaufen ist, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Muss ich vielleicht an meiner Schusstechnik arbeiten? Mucke ich vielleicht und merke es nicht? Oder ne, all diese Dinge. Und ja.
Kriegst du auch noch eine Frage zu? Also. Okay. Finde ich aber sehr schön, dass du so ehrlich beantwortet hast. Vielen Dank. Na, das sind ja auch genau die Einblicke, die ich geben möchte, egal ob an Jäger und Nichtjäger, weil das macht natürlich auch vielen Jagdschülern, vielen jungen Jägern Mut, die eben auch so ein Erlebnis haben, was halt ein normales Erlebnis ist. Na? Und da ist wieder beim Thema, du meintest, ich glaube, ich habe verrissen. Na, es ist trotzdem eine Riesentrefferfläche, auch beim Reh, wo auch ein verrissener Schuss natürlich deutlich tödlich sein kann. Deswegen danke dir. Gibt es denn einen, ah nee, warte, bin eine Frage zu weit. Jagen ist für viele eine Passion, für viele auch eine Verantwortung. Wo würdest du dich da einschätzen?
Also früher hätte ich klar gesagt, ja, klar, Jagd ist meine Passion. Ich würde auch sagen, Passion hat damit auf jeden Fall auch zu tun. Ich finde aber, ja, dass es das Ganze auch ein bisschen Stück weit romantisiert. Und ich würde einfach heute würde ich sagen, Jagd ist für mich vor allen Dingen eine Möglichkeit, Natur nachhaltig zu nutzen.
Wie meinst du das genau, das Natur nachhaltig nutzen?
Naja, also auf der einen Seite, ne, passionierte Jäger, die fühlen ja so eine Verbindung zu der Natur. Und ich würde sagen, die fühle ich auch. Und auch dieses Eintreten in diesen Kreislauf von Leben und Tod und Werden und Vergehen spielt da auf jeden Fall viel mit rein. Aber Jagd ist einfach auch viel mehr, was einfach über uns selbst nochmal hinausgeht, ein Stück weit. Und einfach auch gesellschaftlich eine große Rolle spielt. Auch eine große Verantwortung mit sich bringt. Und ich finde, dass wir Jäger da, also gerade in Zeiten von Diskussionen über, wie wollen wir eigentlich nachhaltig mit unserer Umwelt umgehen, wie wollen wir denn mit anderen Lebewesen umgehen und die Ressourcen, die wir auf diesem Planeten eben zur Verfügung gestellt bekommen, so nutzen, dass wir eben langfristig auch was davon haben. Da ist Jagd eben was ganz Besonderes, weil wir so an der Schnittstelle stehen, wo einfach viel aufeinander trifft, ne? Klar, die Gesellschaft, die das von außen betrachtet und vielleicht erstmal nicht immer nachvollziehen kann, wie was, warum, aber wir interagieren halt eben in unserer Umwelt, müssen Entscheidungen treffen in unserer Umwelt. und stehen natürlich auch der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft sehr nahe, die eben ja auch einen sehr erheblichen ja, Anteil daran haben, dass wir als Gesellschaft uns versorgen können.
Und das ist ja gerade dieses Entscheidungen treffen. Wir treffen ja auch weitreichende Entscheidungen. Vielleicht jetzt nicht bei einem einzelnen Tier, weil wir jetzt sagen, okay, dieses einzelne Tier ist halt gerade, ich sage gerne mal, zum falschen Ort an der falschen Stelle. Aber in Summe, also ich hatte es jetzt bei mir wieder ganz aktuell, mir haben sie gerade den Abschussplan hochgeschraubt, obwohl ich mich sehr, sehr, sehr stark
Ist
dafür
auch.
eingesetzt habe, dass das nicht passiert. Und habe jetzt auch mal so im Jahresvergleich mit meinem Altpächter geredet. Und er meinte auch, also wenn du das vergleichst zu vor 15 Jahren, sind wir halt von 60 Rehen jetzt bei knapp 100. Also eine Verdopplung innerhalb der letzten 15 Jahre.
Boah, ist stark, ja.
Trotzdem, dass wir gut bejagen, dass wir den Abschussplan erfüllen. Trotz revierweiser Aussage, also ich habe extra ein Gutachten beantragt, aber man sieht halt, okay, wie weitreichend ist das? Na, also über die Jahre hinweg, es passiert dennoch was. Die Leute, die schauen sich ja an, das ist ja auch mal das, Jagd und Forstwirtschaft sind ja manchmal nicht ganz so grün, wo man halt auch dann wirklich als Jäger mit dem Förster redet, der einem das auch schön erklärt, da muss ich sagen, wir haben einen ganz tollen Revierförster. Aber trotzdem dann die Meinungen von brauchen wir nicht hin zu brauchen wir und diese weitreichende Entscheidung, ne? Weil es hat ja Gründe, warum der Abschussplan vorgegeben wird. Es hat auch Gründe, warum ich sage, okay, vielleicht muss er nicht so hoch sein, wie er gerade hoch ist. Na, und in Summe haben wir so einen enormen Einfluss auf das Ökosystem, was, wie du recht hast, schwierig woanders, glaube ich, zu erreichen ist.
Ja, genau. Also gerade bei, wenn man da sagt, so, also wenn man aufs Thema kommt, Jagd und Forst und die Meinungen gehen auseinander. Und da ist es halt eben auch so wichtig, den Dialog eben zu suchen und sich gegenseitig zu versuchen zu verstehen. Also warum ist das jetzt, ist der Förster jetzt irgendwie dahinterher, möglichst noch mehr Rehe zu vertreiben? Also, ne, also das ist jetzt ein bisschen
Bisschen plakativ
plakativ
gesagt.
ausgeschrieben. Und warum gibt es vielleicht, also wo gibt es vielleicht andere Ursachen und vielleicht ist man sich ja gar nicht so weit entfernt, wie man vielleicht aus dem ersten Blick denkt und vielleicht gibt es ja auch selber Dinge, die man der eigenen Jagdstrategie nochmal anpassen kann. Ne? Stichwort Schwerpunktbejagung und auf offenen Flächen das Rehwild dann vielleicht eher ziehen lassen, dass man eben dann da einen Kompromiss findet. Genau. Und was ich noch sagen
Definitiv.
wollte zu nachhaltiger Naturnutzung, ist halt eben für mich persönlich auch Jagden einfach eine ganz großartige Möglichkeit, nachhaltiges Lebensmittel zu gewinnen. Weil, ne, wir können ja auch, also klar, man kann sich jetzt auch rein pflanzlich ernähren und nur Kartoffeln und Hülsenfrüchte essen. Aber wenn man sich verschiedene Ersatzprodukte oder sonst auch pflanzliche Produkte anguckt, ist Wildfleisch halt eben auch ein Lebensmittel, das super regional ist und ja, von daher sehr gut abschneidet.
Definitiv bin ich zu 100% bei dir. Und das ist ja auch dieser Punkt. Es ist total interessant, die Podcast-Folge, die vor dir rauskommt, da ging es genau auch um diesen Punkt, Rechtfertigung in ein Leben zu nehmen. Und da spielen alle diese Argumente, die ja für die Jagd sprechen, mit rein, na, um am Ende selbst noch eine Win-Win-Situation draus zu machen, die ich eben durch den Fleischkonsum von Wildfleisch eben hinbekomme. Also sehr, sehr, sehr gute Punkte, die du da beschreibst. Gibt es denn für dich einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Also, die gibt es. Ich würde sagen, es ist auch etwas, was im Fluss ist, insofern, dass es, also Ethik für mich natürlich auch wegen dem Buch eine Sache ist, mit der ich mich einfach immer wieder auseinandersetze und wo ich mir auch mich auch freue, mich mal auf neue Perspektiven einzusetzen, einzulassen. Für mich ist so diese Handlungsnorm, die mal von Markus Mohling aufgestellt wurde, der übrigens auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, dass wir quasi, leg mich nicht fest, wie genau es formuliert ist, dass wir eben aber so handeln, dass wir eben verantwortungsvoll mit unseren Umwelt, unserer und unseren Mitmenschen umgehen und eben gucken, dass unser Einfluss auf die Umwelt verträglich ist. Das ist jetzt natürlich hochgestochen und auch eher so ein abstraktes Gerüst, das so im Hinterkopf ist. Aber für mich persönlich bedeutet das, dass ich eben versuche, möglichst nach den wildbiologischen Erkenntnissen zu jagen, mich da weiter fortzubilden und eben auch die Stücke, die ich erlege, für mich nutze.
Also es ist ein Hand in Hand gehen, du hast gerade so schön gesagt, im Fluss. Also es ist nichts, was starr ist. Na, also nichts von wegen, okay, ich fällt jetzt kein Beispiel ein. Na, also nichts, was starr ist, was sich bewegt, was auch angepasst wird an neue Erkenntnisse. Na, und das
Genau.
ist ja dieser Punkt, was ich ja ganz, ganz stark auch einer meiner Grundsätze ist. Dieses, man lernt nie aus. Na, wir hatten es vorhin schon mal kurz mit Offenheit gegenüber anderer Meinungen, Forst, Jagd und so weiter. Na, auch die Offenheit anzunehmen, was machen andere Jäger, warum machen es andere Jäger? Kann ich was integrieren in meinen Jagdstil? Oder kann ich sagen, okay, das passt nicht zu mir. Na, und ja, dementsprechend auch dieses Thema Weiterbildung immer mit reinzunehmen. Weil ich sage immer, also gerade auch beim Thema Schießen, wer denkt, gut zu sein, hört auf, besser zu werden. Und
Schön gesagt.
der Punkt mit, es geht um Leben und Tod. Na, am Ende unseres Tuns, egal wie sehr wir es romantisieren, egal ob in Sprache oder in Bildern oder wo auch immer, am Ende steht der Tod eines Lebewesens. Und da darf ich mich nicht auf irgendwelche Larifari-Kompromisse einlassen, sondern muss halt vor allem bei mir anfangen und hart an mir erstmal richten, bevor ich einfach diese Entscheidung treffen kann, du stirbst jetzt oder du bleibst am Leben.
Ja, ganz genau. Ja.
Deswegen schön, dass du sagst, dass das für dich was Fluides ist, um einen Fachbegriff zu nennen. wir gehen mal weiter im Themenblock. Thema Herausforderungen und Extremsituationen. Was war für dich bis jetzt die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Also sicherlich spielte auch die Erfahrung mit diesem Bock rein, die ich damals hatte. Ansonsten gibt es einige andere, was ich aber als sehr herausfordernd für mich persönlich wahrgenommen habe, war mal auf einer Drückjagd. Da war ich abgestellt, hatte nur so eine sehr schmale Schneise und ich habe die Treiber schon gehört im Hintergrund und sie sind ja so verteilt in der Linie und der eine war dann auch schon so bei mir und hat mich dann so von unten auch schon so angesprochen und meint, ah ja, gleich, hier wird die Sau wechseln und mach dich bereit und so. Und da war für mich eben so ein bisschen die Herausforderung, weil ich auch irgendwie ne, so auch zu der Zeit noch nicht so jagderfahren war und man sich ja dann auch so ein bisschen drauf verlässt, was irgendwie Erfahrenere zu einem sagen. Da dann aber ganz klar für mich zu sagen, ja, Moment mal, die kommen ja jetzt hier alle die Treiber aus der Schneise. Ich habe nur dieses kleine, schmale 2 Meter Rückengassenschussfeld. Da kann ich ja jetzt nicht schießen. Das geht ja nicht. Ne? Und es war dann auch so, also ich hatte die Waffe zwar in der Hand, aber ich hatte sie auch nicht entsichert, weil ich mir gedacht habe, das wird jetzt hier eh nichts. Kann ich nicht verantworten. Und die kam dann auch super flüchtig. Dazu mal war es dann auch noch eine einzelne. Also es war halt ein Schwarzwild. Ich konnte es jetzt nicht ansprechen, noch nicht mehr in der Geschwindigkeit, ob Saue oder ob Bache oder Keiler. Und ja, solche Momente. Das war für mich auf jeden Fall einer der sehr herausfordernden Momente, da halt immer wieder zu sagen, Moment mal, ich muss das selber verantworten können. Das kann mir jetzt niemand von außen sagen. Ich muss mich auf mich selbst und mein Gefühl verlassen. Und es war da einfach nicht gut und deswegen
Ja,
no
also ich
way.
bin zu 100% bei dir und das ist auch das, was ich bei vielen Jungjägern immer sehe. Ne? Es gibt tausend Meinungen, ne? Und da seinen eigenen Weg zu finden, ist nicht so einfach. weil gerade dann Gesellschaftsjagd, tausend Meinungen, die dir irgendwas über deinen Stand erzählen, die dir was über deine Waffe erzählen, die dir was über dein Kaliber erzählen, die dir was über Schwarzwildbejagung erzählen, bis hin, ich hatte es schon mal bei einer Drückjagd, da hieß es vorwiegend führende Bachen erlegen. Da stehst du auch da und sagst,
Okay.
Moment, das habe ich aber anders gelernt. Wobei, nee, nicht führende Bachen, Leitbachen. Ne? Sowas, wo ich dachte, okay, das ist nicht so, wie ich es gelernt habe, würde ich nicht tun. Na, aber auch viele verstehe ich, die natürlich überfordert sind in so einem Moment. Na, weil alle Augen auf einen, dann wir beide kennen es noch mehr, junge Frau. Na, da wird meistens noch mal ein Auge mehr drauf geworfen, was da so getrieben wird. Auch wenn jetzt die ganzen Männer wieder schreien, wenn sie das hören. Aber gut, dass du es ansprichst. Also bin ich zu 100% bei dir. Und auch dieser Themenpunkt, da kommen gleich die ganzen Treiber. Ich habe meine Waffe nicht entsichert. Verstehe ich zu 100%. Und da finde ich es auch manchmal beängstigend, Thema 4 Sicherheitsregeln, wie mit Waffen umgegangen wird. So passiert auch sowieso nichts. Wo ich also beziehungsweise auch gerne sage, das ist ganz schön arrogant den Leuten gegenüber, die halt am Boden rumlaufen. Ne?
Genau, ja,
So,
genau.
und danach zu sagen, hättest du halt mal geschossen, passiert schnell.
Ja.
Es passiert aber genauso schnell, dass die Leute sagen, hättest du mal lieber nicht geschossen, ne?
So
Und
ist es.
da ist der Punkt, wie du sagst, herausfordernd, machbar, sich auf sich selbst zu verlassen.
Ja, und ich finde, das ist auch was, was man bei der Jagd sehr gut lernen kann. Also, dass man sich eben auf sich selbst auch verlassen kann. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann kann ich schießen. Und wenn ich eben kein gutes Gefühl habe, warum? Tausend Gründe. Vielleicht habe ich dem Bock eine halbe Stunde lang zugeschaut, wie er in der Wiese rumgelegen hat und geschlafen hat und kann deshalb nicht schießen. Oder die Rotte kommt plötzlich vorbei und steht vor dir und du hast einen Puls, dass das Visier vor dir rumhüpft. Dann kann ich auch nicht schießen. Und es ist ja auch nicht verwerflich.
Überhaupt nicht. Also ich habe es auch auf meinem kleinen Jagdtagebuch hinten drauf stehen, dieser Punkt, du musst dich nur für den Schuss rechtfertigen, den du auch gemacht hast und für
Genau.
nichts anderes. Und das ist super wichtig, genau das zu verstehen, weil daher kommen die Fehlschüsse, wenn ich nicht auf mich höre. Ich sage auch immer ganz gern, die meisten Leute können sagen, warum sie vorbei oder fehlgeschossen haben, beziehungsweise krank geschossen haben. Sie wissen es danach sofort. Aber das wissen sie auch eigentlich schon vorher. Es fehlt nur am Zuhören. Aber da können wir sehr philosophisch und sehr spirituell abschweifen. das machen wir jetzt mal nicht. Das wäre eine eigene Podcast-Folge. Aber sonst, wie sieht's bei dir aus? Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also erstmal tief durchatmen. Und wir hatten es eben schon, sich immer darüber gewahr sein, dass niemand mich zwingt, hier jetzt den Abzug zu drücken. Also ich kenne das, also ich bin auch jemand, der sich gerne mal den Druck macht. So, ich möchte jetzt was in der Tiefkühltruhe oder eine Situation, da waren wir gemeinsam auf Schweineansitz. Wir haben also ein Feldrevieranteil auch, wo halt eben auch Wildschadensverhütung einfach eine sehr große Rolle spielt. Und das war so eine Situation, da habe ich schon so per SMS die Nachricht gekriegt, oh, jetzt gleich kommt die Rotte zu dir. Ich habe aber nichts gesehen, bin dann so aus meinem Hochsitz raus, habe geguckt, nix. Und plötzlich war da eine riesen Rotte vor mir. Und auch perfekt in Schussdistanz. Und ich war aber einfach zu aufgeregt. Und ne, dann musst du ja auch schauen, welches Stück passt jetzt in der Rotte. Und die sind ja in Bewegung. Also die sind jetzt nicht flüchtig gezogen, aber ne, die waren schon
Gewuselt.
unterwegs. Genau. Und dann, ja, dann waren sie halt einfach weg. Und ich bin auch jemand, der dann lieber kein Risiko eingeht. Also jemand, der jetzt super krass die Schießerfahrung hat, der kann natürlich dann vielleicht mal sagen, ah, guck mal, ich mach mal jetzt auch den Schuss auf 120 Meter oder so. So bin ich nicht drauf. Für mich ist irgendwie 100 Meter immer die Grenze, mit der ich mich gut wohlfühle und weiß, das
Funktioniert.
passt und dass es funktioniert. Und wenn es halt dann darüber hinaus ist, dann hat es halt nicht sollen sein. Und Ja, das war ein super spannender Moment und ein toller Moment, und ich bin auch froh, dass ich ihn erleben konnte da. Aber es war halt an dem Tag nicht der richtige Moment für mich, ein Wildschwein zu erlegen. Und dann war es aber auch okay. Also da darf man sich auch selber nicht fertig machen. Und der
Voll.
Spruch kam natürlich dann auch so: Warum hast du nicht geschossen? War doch alles perfekt.
Ja, aber das ist wie gesagt dein Bier. Wenn du da
Genau.
nicht schießen willst, dann hast du deine Gründe.
Genau.
Ja, und das ist eben das, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Verständnis. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu jagen und immer ohne Beute nach Hause kam, wie es halt so ist, war ständig die Frage: Hast du was geschossen? Warum nicht?
Ja.
Und ich war irgendwann so genervt, weil du dir dann halt denkst, das funktioniert halt nicht so einfach. Ne? Aber so mittlerweile, die Leute, die nachgefragt haben, haben mittlerweile auch ihren Jagdschein. Jetzt haben sie das Verständnis dafür. Aber da ist eben ganz, ganz wichtig, wie wir beim Thema sind, eigener Weg finden, eigener Umgang finden, zählt hier halt auch doppelt rein. Ne?
Genau.
Also ist für dich wirklich dieser, ich sag mal, selbstreflektive Gedanke auch wieder der Antrieb, egal ob jetzt bei Druck, ne, wo du gesagt hast, durchatmen, mich wieder besinnen, auch bei kritischen Momenten, wenn ich das so mit reinnehmen kann. Und Thema Fehler hattest du vorhin schon mal angesprochen, Konsequenzen ziehen.
Genau. Und wenn das dann halt eben bedeutet, dass ich erstmal super vorsichtig bin und wo vielleicht auch andere Leute sagen würden, hey, da hättest du doch locker einen Schuss antragen können, was machst du da so lange rum? Einfach trotzdem aufs Gefühl. Irgendwann passt's wieder, irgendwann hat man wieder das Gefühl in sich, jetzt ist richtig, jetzt habe ich vielleicht auch die innere Ruhe, vernünftig und konzentrierten Schuss anzutragen und sich da einfach ja, nicht unter Druck setzen und ansonsten Fehler halt einfach versuchen zu vermeiden. Also ich meine, es ist klar, wir sind keine, also wir sind Menschen und Menschen lernen halt nun mal auch mitunter am besten durch Fehler machen. Und deswegen, also wer, ne, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Aber trotzdem muss man eben gucken, dass es die absolute Ausnahme bleibt.
Voll, voll. Na, diese Prävention vorher. Na, das ist das, was ich ganz oft erlebe. Leider ganz schon bei Leuten frisch aus der Jagdschule, noch kein Stück erlegt, die mir aber erzählen, ja, gehört aber dazu, daneben zu schießen. Ich sage, eigentlich gehört dazu, zu treffen. Na, da so ein bisschen von der anderen Seite mal zu kommen, als im Vornherein sich schon zu entschuldigen für das, dass ein Fehler passieren könnte. Na, und dann, wie du sagst, in erster Linie vermeiden, und wenn es dann dieser Tag ist, wo es mal nicht läuft, da auch zu schauen, schnell die Konsequenzen zu ziehen und natürlich auch den Fehler wieder gut zu machen. Ne?
Genau.
Okay, sehr, sehr, sehr wichtige Learnings auf jeden Fall hier raus. Bringt uns zum Punkt Lernen und Weiterentwicklung. Was war für dich bis jetzt die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Also ich würde sagen, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Deswegen würde ich einfach mal auf eine andere Ebene gehen. Also für
Sehr
mich auf
gerne.
jeden Fall ist die Lektion natürlich auf der einen Seite, ich kann mir selber vertrauen, ja, ich kann das selber einschätzen, wann es passt, wann nicht. Und rausgezoomt würde ich einfach sagen, ist die Lektion, dass wir offen bleiben müssen für andere Perspektiven innerhalb der Jagd. Also innerhalb jagdlicher Themen, aber eben auch für Leute, die vielleicht sagen, aus dem und dem und dem und dem Grund lehne ich die Jagd ab. Einfach weil wir als Menschen einfach so gestrickt sind, dass wir einfach gerne uns immer wieder selbst bestätigen in dem, was wir schon selber glauben. Und gerade wenn wir das Thema Jagd ist Naturschutz nehmen, ist das ja schon was, was man so mantraartig sich immer wieder ne, sagt, und das mag ja richtig sein, aber es ist, finde ich, wichtig, dass man trotzdem versteht, wieso denke ich das eigentlich? Also warum kann ich denn auch begründen, warum ich denke, dass Jagd Naturschutz ist? Und in welchen Fällen mache ich mir vielleicht inzwischen sogar was vor oder könnte mein Verhalten anpassen, um wirklich eben diesem ja, Anspruch dann auch gerecht zu werden, dass Jagd Naturschutz ist.
Mega, also zwei Megapunkte. Einmal mit dem Selbstvertrauen. Ich sage ja auch immer, Jagd ist einfach Persönlichkeitsentwicklung, weil wir uns in unserer Gesellschaft wirklich so weit wegbringen, zurück zum Ursprung, wie wir es eigentlich nicht bräuchten, weil wir auch einfach in den Supermarkt gehen könnten, ne? Wenn man jetzt mal nur aufs Fleisch geht. Ne? Dieser Punkt wirklich, ich lerne mich selbst kennen, ich lerne mich selbst einschätzen. Super wertvoll. Aber auch dieser Punkt, wie du gerade gesagt hast, ne? Offen bleiben. Und sich auch mal bewusst darüber werden. Also das ist ja immer, was mich als Psychologin so oft einfach nervt. Ich sage zwar, im Psychologiestudium lernt man nicht viel, aber man lernt anders zu denken. Ist wirklich dieser Punkt zu verstehen, wo sind meine Wahrnehmungsfehler und wo sind die Fehler, die ich automatisch mache, einfach aus dem Punkt her, weil mein Gehirn so funktioniert, ne? So, und
Ja.
das hast du gerade schön mal zusammengefasst für Laien, dieses Thema Selbstbestätigung, ein Thema auch Selbstrechtfertigung, ein ganz starkes Thema Doppelmoral, ne, Fleisch essen und Jäger verurteilen, ne, können sich sehr stark dafür selbst rechtfertigen, warum sie jetzt in den Supermarkt gehen und nicht zur Jagd, aber dementsprechend das auch bei den Jägern zu haben. Na, wie du sagst, Gründe suchen, warum bin ich denn jetzt ein Naturschützer? Na, und nicht einfach nur zu behaupten, ich bin einer, aber am Ende des Tages sich nicht so zu verhalten. Finde ich mega, also wirklich mega Lektionen. Und ich glaube, da können die Hörer super, super viel mitnehmen. Passt auch zur nächsten Frage. gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Etliche. Aber das liegt auch mit der Buchrecherche zusammen. Ja, ich würde mal allgemeiner starten und dann für mich persönlicher gehen. Also so ein Thema, worüber ich anders denke, ist zum Beispiel, wo wir beim Thema Naturschutz sind, das ganze Thema Prädatorenjagd. Weil da ist es schon so gewesen, dass ich eben aus der Jagdausbildung raus bin und ich dann gedacht habe, ja klar, jeder tote Prädator ist ein guter Prädator. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich heute sagen würde, ganz so einfach ist es eben nicht. Also es gibt einfach Kontexte, in denen, also was ohne Frage feststeht, ist, dass es Situationen gibt, in denen Bodenbrüter oder Niederwild sich einfach nicht erholt, wenn keine Prädatorenjagd betrieben wird. Ne? Ne, die sind dann einfach weg. Blöd. Trotzdem ist es kontextabhängig, wann es wirklich was bringt, jetzt einfach Prädatoren zu erlegen und wann nicht. Und da finde ich einfach wichtig, dass man sich selber auch nichts vormacht. Und es gibt ganz, also ich respektiere, wenn jemand sagt, zu den Leuten gehöre ich persönlich auch, muss ich zugeben, ich kann keinen Prädator erlegen, weil ich bringe es irgendwie nicht übers Herz, so, ne? Könnte sein, dass es Situationen gibt, auch in meinem Revier, wenn sich da plötzlich Rebhühner ansiedeln, und ich dann denke, oh, jetzt wird es vielleicht doch ein Thema, mit dem ich mich genauer auseinandersetzen muss. Aber ich respektiere Leute, die sagen, das mache ich nicht, ich gehöre dazu. Ich respektiere aber auch wirklich Leute, die sagen, ich nehme diesen krassen Zeitaufwand auf mich, intensive Prädatorenjagd zu betreiben und tue aber auch gleichzeitig was für den Lebensraum, weil die Prädatorenjagd selbst bekämpft halt erstmal nur ein Symptom. Da darf man sich eben auch nichts vormachen. Und wie gesagt, das respektiere ich auch, aber es kostet halt eben extrem Ressourcen und erfordert halt eben auch, sich Gedanken zu machen, was will ich denn jetzt eigentlich mit der Prädatorenjagd erreichen und erreiche ich denn mein Ziel? Ne? Und wenn ich jetzt aber abends rausgehe, eigentlich einen Bock erlegen will und dann kommt der aber nicht, aber dann kommt ein Fuchs und dann nehme ich den halt mit, so nach dem Motto, ja, und habe dann im Revier, weiß nicht, im Jahr eine Fuchsstrecke von 3 bis 5 Füchsen, dann brauche ich mir wirklich nicht einbilden, dass ich irgendwas für den Naturschutz gemacht habe. Ja.
Sehr guter Punkt. Kontrovers. Also so wie du es erklärst, nicht kontrovers. Ich denke, es werden viele nach dieser kleinen Ausführung stark sich selbst hinterfragen, was die Prädatorenjagd angeht. Finde ich super, aber ne, das klärt halt auch auf. Ne? Und wir haben ja immer wieder gerade Thema Fuchsjagd. Ist ja was, worauf sich Tierschutzaktivisten immer und immer wieder berufen. Ne? Da auch einfach mal offen und transparent umzugehen und zu sagen, wir machen uns Gedanken. Wann, wo, wie, warum und eben nicht dieser Punkt, weil gerade ein Fuchs da ist, nehme ich den jetzt raus.
Genau. Und sich eben auch mal Gedanken machen, was passiert denn dann mit dem Fuchs? Gibt es vielleicht doch irgendeine Möglichkeit? Und da ist dann halt auch wieder die Gesellschaft gefragt, meiner Meinung nach, weil was gibt es denn Besseres, wenn ich jetzt eine nachhaltige, also wenn ich jetzt eine sinnvolle Prädatorenjagd betrieben habe? Waschbären, Füchsen, was auch immer. Und dann sag, okay, ich mache mir jetzt hier draußen einen Pelz und den trage ich dann in der Hauptstraße in Heidelberg. Dann ist halt der Ärger vorprogrammiert und das ist eigentlich schade, weil es ist ein super nachhaltiges Produkt.
Ja, da sind wir wieder bei regional, nachhaltig. Er ist eh gestorben, jetzt plakativ gesagt. Ja, definitiv. Das sind auch zu 100% soziale Fragen, die damit reinstoßen. Das war
Genau.
jetzt der allgemeine Part.
Ja,
Okay.
genau, der allgemeine Part.
Wie sieht's auf individueller Ebene aus?
Ja, da würde ich sagen, hat sich für mich verändert, dass ich, als ich am Anfang den Jagdschein gemacht habe, auch schon so den Anspruch hatte, ah ja, jeder, der Fleisch isst, der muss auch in der Lage sein, ein Tier zu töten. So. Und ich finde, das stimmt zu einem gewissen Stück weit. Ich würde das heute aber nicht mehr so radikal formulieren, weil ich finde, dass es natürlich auch legitim ist, wenn man eine Aufgabenteilung hat in der Gesellschaft. Und wenn ich sage, ah, ich begreife, ich weiß, was hinter dem Fleisch steht und was dafür ein Mordsarbeitsprozess steckt und dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass das Stück Rehrücken jetzt hier auf meinem Teller liegt, alles klar. Dann ist es auch in Ordnung, wenn ich lieber die Kartoffeln im Garten einernte oder jetzt nur als Beispiel.
Ja.
Oder auch meine Oma, die hat selber nie ein Tier wirklich erlegt, aktiv, aber dann halt eben zerwürgt.
Ja.
Ne? Also eine Aufgabenteilung
Ja.
oder halt also individuell, aber auch gesellschaftlich
Ja.
finde ich voll in Ordnung, auch wenn man selber
Voll.
jetzt kein Tier töten kann.
Ja. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen gar nicht, dass jeder ein Tier tötet, weil es ist nicht für jeden was, und warum sollen wir jetzt eine Person dahin zwingen, die sich's nicht zutraut, und da natürlich dann wieder die Fehlerquellen maximieren, dass das Tier eben nicht auf schnellstmöglichste Art und Weise verendet. Ne?
Ja.
Also bin ich voll bei dir. Ich finde, also was ich immer sage, ich finde, jeder sollte mal, der Fleisch isst, in den Schlachthof gehen. Oder von mir aus in eine industrielle Tierhaltung, je nachdem, sollte da mal hingehen und sich dann wirklich fragen, will ich das unterstützen? Ja, oder kann ich das unterstützen? Ich war erst vor kurzem auf dem Schlachthof und es ist einfach jedes Mal wieder eine so prägende Erfahrung. Und da werde ich immer halb zum Tierschutzaktivisten, aber versuche nicht meinen Gedanken nachzugehen, sondern bleib weiterhin freundlich. Aber auch natürlich die Möglichkeit, und das ist ja das Schöne, durch die sozialen Medien geben wir ja Einblicke, ne, die es früher halt nicht gab. Ne. Früher hat die Jagd im Adel hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Ne, aber eben auch hinzugehen und zu sagen, okay, ich informiere mich jetzt wirklich mal und schaue mir auch mal an, wie das ein Jäger macht. Ich gehe auch mal mit, ich schaue mir vielleicht auch mal an, wie ein Tier stirbt. Und dann mein Urteil zu fällen. Und nicht aus Berlin im 13. Stockwerk im Internet mein Urteil zu fällen und weder noch gesehen zu haben.
Ja, genau. Aber das finde ich ist ja dann auch so ein bisschen unsere Verantwortung auch, das so mit zu vermitteln, was passiert.
Definitiv.
Eigentlich.
Das passt auch zur nächsten Frage. Und zwar, welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Also eine Herausforderung, die sehe ich sowohl gesellschaftlich als auch im Kontext Jagd darin, dass gerade im Internet sich gerne die lautesten Meinungen besonders stark durchsetzen. Und wir finden jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit statt Jäger, was super ist, was eine Chance bringt. Dazu kann ich ja dann auch gleich noch was sagen. Aber es ist eben auch die eine Herausforderung, im Internet, aber auch als Gesellschaft, sich nicht zu sehr in der eigenen Bubble zu bewegen. Nicht immer nur sich anhören, was man eh schon glaubt und sich in der eigenen Meinung und Welt sich bestätigt zu sehen, sondern eben auch rauszugehen, sich mit den anderen Leuten auseinandersetzen und zu unterhalten und eben auch zu einer guten Debattenkultur zu finden.
Also ich muss sagen, was mir gerade so wirklich aufgekommen ist, ich hoffe, dass dieser Podcast, also diese Folge, die Jagdbubble verlässt. Also wirklich, da sind so viele wertvolle Sachen dabei. Vielen Dank an der Stelle. Aber ich bin zu 100% bei dir. Internet ist Herausforderung, ne? Darstellung ist Herausforderung, die Aufnahme der Leute, ne? Da sind wir wieder bei Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht. Mit welchem Auge sehen die Leute das oder wollen sie es sehen? Thema Selbstbestätigung. Ne, sehr, 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 sehr guter Punkt, sehr wichtiger Punkt. Und auch immer hier ist ja immer mein Appell an jeden, der irgendwie in den sozialen Medien aktiv ist, sich da auch vorm Posten Gedanken zu machen, wie könnte das aufgefasst werden?
Genau. Ja, also genau, und da würde ich sagen, das ist die Herausforderung für Jäger, sich diesen ganzen kontroversen Themen der Jagd zu stellen, auf der einen Seite sich selbst zu reflektieren, aber eben auch zu erklären, hey, wir machen das aus den und den und den Gründen. Ne? Der Wald, das ist ein erklärtes Ziel, den zum naturnahen, klimaresilienten Mischwald umzubauen. Es gibt die Herausforderung mit dem Schalenwild. Wir stehen da im Austausch mit der Forstwirtschaft. Das ist ja ein ganz komplexes Geflecht. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja entweder, also Jagd ist eben auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Und nicht nur individuelles Tun. Und ja, ich könnte noch weiter abschweifen, aber.
Gehen wir mal zu den Chancen. Da kannst du auch abschweifen.
Ja, also zu den Chancen natürlich, das wurde auch in anderen Podcast-Folgen, glaube ich, immer wieder gesagt, es ist eine tolle Chance für uns, dass wir uns selber präsentieren können auf Social Media, wie wir möchten, dass Jagd gesehen wird. Das bringt natürlich auch wieder Verantwortung mit sich, aber das sind wir als Jäger ja gewöhnt. Und da eben auch mit Bedacht, genauso wie wenn ich draußen im Revier sitze und mir gut überlege, welchen Schuss ich antrage und welchen eben nicht. Ich mir eben auch vorher überlege, was kann ich denn posten und was nicht und ne, wie wirkt es denn auf jemanden von außen. Ne? Auch hier, klar, manchmal steckt man nicht drin, vielleicht postet man was, hätte niemals gedacht, dass das jetzt so kontrovers aufgenommen wird, sowas
Da
passiert
sind wir
sollte.
auch beim Punkt, wir können es nicht jedem recht machen. Es wird
Genau,
immer jeder,
genau.
egal wie gewaltfrei oder wie wenig, was auch immer ich da habe oder wie viel ich erkläre, es wird immer einen geben. Na?
Ja.
Aber ich merke halt, wenn das 95% sind, die dagegen schießen oder halt 5%, ne?
So ist es. Genau. Ansonsten finde ich eine große Herausforderung, Chance, eine große
Chance.
Chance, dass wir als Jäger, finde ich, auch ein bisschen den Nerv der Zeit insofern treffen, dass wir eben sagen können, hier, guck mal, aus den und den und den Gründen macht Jagd Sinn und gehen wir raus und das sind unsere Motivationen, die ist vielleicht jetzt nicht immer nur Naturschutz, aber eben auch. Und dieses nachhaltige Produkt, dieses Fleisch ist der, oder vielleicht auch diese Fellmütze, ist quasi hier regional, lokal daraus gewachsen, sage ich jetzt, aber
Entstanden.
entstanden, genau. Und ja, das ist einfach auch ein total heißes Thema, sage ich jetzt mal, weil wir uns natürlich genau damit auseinandersetzen müssen, wie können wir denn nachhaltig Lebensmittel oder Produkte gewinnen, ohne unheimlich viel Leid oder unheimlich viel Müll zu produzieren.
Ja, sehr gut. Definitiv. Na, auch Chance. In jeder Hinsicht. Chance natürlich für die Produkte, Chance aber auch für die Jagd und Chance auch wieder gesellschaftliche Fragen zu lösen, ne?
Genau. Und ich bin da aber schon auch der Meinung, wenn ich jetzt, also wenn ich das, die Jagd jetzt hier in hohen Tönen lobe und mich natürlich auch als Jäger gerne positiv darstelle, will ich trotzdem auch sagen, Jagd ist ein Privileg und auch der Genuss von Wildfleisch. Und es ist natürlich auch klar, dass wir nicht alle jetzt losrennen sollten und statt uns ständig in rauen Mengen die Bratwürste und die Steaks in den Einkaufswagen kloppen, jetzt hergehen und in den gleichen Mengen Wildfleisch konsumieren oder Bioprodukte. Also es ist schon klar, dass es da auch einen bewussten Fleischkonsum braucht. Aber bewusst macht es halt einfach meiner Meinung nach großen Sinn.
Definitiv, definitiv, gebe ich dir zu 100% recht. Wenn du jetzt eine Botschaft an unsere Hörer senden könntest, was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
Also offen zu bleiben für den Dialog, nicht Angst haben, also die Unterhaltung über kontroverse Themen innerhalb der Jagd nicht sofort aus einem Verteidigungsmechanismus herauszuführen. Es ist Fakt, es gibt Jagdgegner, die die Jagd am liebsten abgeschafft sehen wollen. Darüber müssen wir nicht reden, aber trotzdem bringt es uns nicht. Nichts oder schadet uns vielleicht noch mehr, wenn wir Debatten immer aus so einer, nein, wir haben es schon immer richtig gemacht und keine Diskussion notwendig. Wir haben sowieso recht. So bringt es halt auch niemandem was und man muss einfach an einem Strang ziehen. Und da würde ich sagen, steht dazu, dass ihr Jäger seid, informiert euch, guckt auch mal, was eigentlich die Gründe der Gegenseite sind. Und ja, und dann auf in die Diskussion.
Auf in den Kampf. Nein, bin ich auch bei dir. Wir müssen uns nicht rechtfertigen für das, was wir tun. Die Jagd rechtfertigt sich von alleine mit ihren Ergebnissen. Was ich immer dazu gern sage, ist wirklich Emotionen abkochen lassen. Also, hast du vorhin so schön gesagt, bei Druck atme ich erstmal durch. Ich empfehle vor jeder Diskussion oder in der Diskussion auch, mache ich auch ganz gerne, wenn ich merke, meine Emotionen kochen hoch, sage ich, okay, ich muss jetzt hier mal kurz 5 Minuten raus, Luft schnappen. Damit wir überhaupt wieder auf das sachliche Level kommen. Na, gehört aber auch wieder viel Mut dazu, das zuzugeben. Sind wir wieder bei eigenen Fehlern zugeben, aber die haben wir alle. Aber sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und dasselbe gilt natürlich, ich sage es auch mal für die andere Seite, also wenn das Nichtjäger hören, schaut da auch nicht die Emotionen hochkochen lassen, Faktenlage. Und auch ihr müsst euch nicht verteidigen für eure Meinung, auch Veganer müssen sich nicht verteidigen für ihre Meinung, das ist ja alles legitim. Genau, noch finale Worte.
Finale Worte wären, wenn ihr Lust auf kontroverse Themen habt, dann schaut doch gerne mal in unser Buch rein, Der kleine Jagdkompass. Und falls dieser Podcast auch nicht Jäger erreicht oder Leute, die gern den Jagdschein machen, kann ich euch auch die Jägerschmiede ans Herz legen. Genau.
Genau,
Auf jeden Fall
generell
ist, ja.
findet man euch auf Instagram unter Jägerschmiede mit AE unterstrich E-Learning, ne?
Genau, Jägerschmiede E-Learning. Und genau, wir haben jetzt auch einen neuen Shop. Da
Sehr
kann
gut.
man auch das Buch bestellen, wenn man möchte.
Sehr gut. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes, dass ihr auch. Man sieht dich sowieso auf der Instagram-Seite überall. Dann habt ihr ein Gesicht zu meinem Gast. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Das war eine spannende Reise durch deine Gedankenwelt rund ums Jagen. Da auch nochmal danke für deine Offenheit und dass du es geteilt hast. Sonst mache ich noch schnell Eigenwerbung. Der Podcast kommt nämlich passend zum nächsten Jagdschulwebinar raus, beziehungsweise kurz vorher. So tragt euch den 29.09. ein. Da machen wir wieder Webinar für Jagdschüler, nicht für die Inhalte. Die Inhalte gibt es bei der Jägerschmiede. Bei mir gibt es wie immer Lernstrategien, effizientes Zeitmanagement und natürlich, wie bleibe ich gelassen in der beziehungsweise ruhig in der Prüfung, ohne, also wenn es so durchatmen sozusagen nicht reicht. Ich mache euch den Link auch rein, wenn nicht, ist der immer sehr einfach. www.jagdpsychologie.de/sicherbestehen. Und sonst würde ich euch wie immer bitten, lasst eine gute Bewertung da. Das klappt bei Podcasts immer nicht so gut. Aber Jagdgegner haben sie gefunden und wissen, wie es funktioniert. Da müssen wir ein bisschen gegenarbeiten. Und ich danke fürs Hören. Wir hören uns in allerspätestens 2 Wochen wieder. Und dann sage ich nochmal Danke, Helen.
Danke dir,
Und
dass ich auch hier sein durfte heute.
ja, natürlich. Und dann macht's gut, alle.